Vater, und ich danke dir auch dafür, dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen. Ich danke dir, dass auch die Kinder dein Wort hören, und ich möchte bitte, dass wir als ganze Gemeinde jetzt auch von dir ergriffen werden. Danke, dass du lebendige Worte sprichst. Dass du derjenige bist, der Worte des ewigen Lebens hat, Jesus, so wie es der Petrus gesagt hat. Und da möchte ich bitte, dass es unser Herzen bewegt. Ich möchte bitte, dass es unseren Verstand herausfordert. Und ich möchte auch bitte, dass jeder von uns, wie wir da sind, einfach bitte am Mittag ein Stückchen mehr verändert, aus Gott. Und dass man einfach mit erwachsener Freude auf unsere Zukunft vierbrand, hoffen, uns freuen. Danke, dass wir das miteinander erleben dürfen. Danke, dass du da bist und als lebendiger Gott einfach lebendig wirkst hier zu uns. Amen. Wir haben uns entschieden, die Lieder, wo man normalerweise oft vor der Predigt hat, danach zum Platzieren, weil die ziemlich passend sind zu dem ganzen Thema, wo man miteinander anschauen wollen. Also wir kommen nachher zum Singen. Wir reden über Singen, aber wir singen nicht, wir singen. Zu Beginn ein kleines Stimmungsbild. Mich würde interessieren, wer von euch schaut gerne Filme an? Viele. Manche nicht. Ich schaue sehr gern Filme an. Und einer meiner All-Time-Klassiker ist, jetzt wäre das muntere Persönlichkeitsraten, Terminator 2. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich in den Film hineinversetze, aber es ist einfach ein super Film. Super Film. Man kann ihn immer wieder anschauen, ist immer und immer wieder gut. Da sieht man den gestählten Körper von Arnie mittlerweile 40 Jahre später oder 30 Jahre später, schaut es ein bisschen anders aus. Da sind fantastische Filmeffekte, wie der T-1000 zusammenfließt. Es ist einfach eine super Geschichte. Meine australischen Freunde, die haben mich ausgelacht. Und als ich dann den Film auf Englisch angeschaut habe, habe ich gewusst, wieso, weil es ist wirklich nicht so sehr gut zu ertragen. Aber die deutsche Version ist sehr gut. Ist ein ziemlich cooler Film. Die Terminator-Filme, da gibt es ja eine Reihe davon, aber der 2 ist definitiv der beste. Aber die Terminator-Filme, das ist ja nicht der einzige Zukunftsfilm, den es gibt. Auf Wikipedia, da gibt es eine Liste mit Zukunftsfilmen, und die Liste ist nicht komplett, aber da sind über 680 Filme drauf. Filme, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Und da sind dann Schwerpunkte, so wie eben beim Terminator, die Übernahme der Menschen durch Maschinen oder durch künstliche Intelligenz. Oder manche träumen davon, dass es eine Welt gibt ohne Straftaten, weil da kann man Gedanken lesen und da kann man schon im Voraus die Straftaten voraussehen. Das wäre Minority Report zum Beispiel, eine Welt ohne Kriminalität. In einem ganzen Haufen von Filmen, da gibt es fliegende Autos, voll schade, wir wollen am Boden bleiben. Oder komplette Überflutung der Welt, Waterworld. Oder da gibt es ein Leben durch Roboter, Stellvertreter, ohne persönliche soziale Kontakte. Das ist mit Bruce Willis, Surrogates, auch ein guter Film. Und alles in allem muss ich sagen, total viele faszinierende Gedanken, die sich die Menschen über die Zukunft machen. Alles Themen, die das Filmmaterial ausmalen. Gute Themen, gute Ideen. Aber unterm Strich, alles miteinander sind es einfach nur Träumereien. Es sind einfach nur Spekulationen. Es ist Fiktion. Jemand hat sich das ausgedacht, jemand hat einen Film gemacht. Warum? Weil uns Menschen letztlich die Fähigkeit fehlt, wirklich in die Zukunft zu sehen. Es fehlt uns ja sogar die Fähigkeit, die Gegenwart gut zu deuten. Und darum, so faszinierend wie das ist, Zukunftsfilme anzuschauen, es bleibt unterm Strich bedeutungslos. Nette Unterhaltung. Das heißt, hat nichts mit der Realität zu tun oder sehr, 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 sehr wenig. Es ist einfach Unterhaltung. Gott redet auch von der Zukunft. Aber hier gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Gott und Hollywood. Nämlich Gott spekuliert nicht über die Zukunft, sondern Gott plant die Zukunft. Und dann setzt Gott diese geplante Zukunft in die Realität um. Und dabei gibt es überhaupt nichts, das ihn einschränkt. Was er sich vornimmt, das macht er, weil Gott ist allmächtig, er hat jede Macht und er ist absolut souverän. Und drum, wenn Gott von der Zukunft spricht, dann rendiert es sich wirklich hinzuhören. Weil da geht es nicht um Unterhaltung, sondern da geht es um die Realität. Ein Buch, das uns Einblicke in die Zukunft gibt, ist die Offenbarung, ganz am Schluss in der Bibel. Und Offenbarung, in der Offenbarung, da legt Gott Dinge offen. Gott legt Johannes gewisse Dinge offen, er gibt ihm Einblicke und er zeigt dem Johannes, was hinter den Kulissen passiert. Gott gibt hier seine Perspektive auf das Weltgeschehen. Wir sehen in der Offenbarung das, was heute hier vor unseren Augen passiert, durch seine Linse. Und er zeigt auch, wie die Zukunft verlaufen wird. Er zeigt sein Gericht und er zeigt seine Erlösung. Die Offenbarung, die bietet natürlich ganz, ganz viel Raum für Spekulationen und auch Diskussionen. Und wir können uns in ganz vielen Details verlieren, wenn wir da durchlesen. Und darum ist es wichtig, das große Bild im Blick zu behalten. Die große Frage, um was geht es denn überhaupt in der Offenbarung? Und die einfache Antwort ist die, Gott schenkt eben Einblicke in Verborgenes, damit wir Gläubigen durch die Generationen hindurch, die letzten 2000 Jahre, nicht den Mut verlieren, sondern dass wir mit diesem ewigen Ziel von Gottes Herrlichkeit vor Augen weiter im Glauben leben, weiter vorangehen und vor allem weiter Gott vertrauen. Weil es ist ja so einfach, oder, dass wir Mut verlieren, dass wir Perspektive verlieren, wenn alles hoffnungslos erscheint. Es schaut so oft aus, als ob das Böse die Oberhand hat. Aber Gott erinnert uns und er sagt, durch die Offenbarung und durch sein ganzes Wort hindurch. Er sagt, ich schreibe die Zukunft. Und was auf euch, meine Kinder, wartet, das ist absolut fantastisch und absolut wert, bis zum Schluss durchzuhalten. Dieses Bild der Zukunft ist natürlich ziemlich facettenreich. Und heute Morgen wollen wir miteinander anschauen, was denn das Singen bzw. die Musik mit dieser Zukunft zu tun hat. Und wenn wir jetzt eintauchen in die Offenbarung, diese offengelegte Zukunft, dann sehen wir ein ganz spannendes Szenario. Wir sehen da himmlische Wesen, unter anderem Engel, und auch von Jesus erlöste Menschen, die vor Gottes Thron versammelt sind. Und fast immer, wenn die zu Wort kommen, loben sie Gott. Manchmal heißt es, sie singen, manchmal reden sie einfach nur. Aber unterm Strich kommt es aufs Gleiche raus, sie lobpreisen gemeinsam alle zusammen Gott. Was wir sehen, die himmlische Zukunft ist eine Zukunft, in der wir Gläubige in Gottes Gegenwart sind. Ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne Hindernisse, sondern versammelt vor seinem Thron, vor ihm, in der Fülle seiner Herrlichkeit. Johannes schreibt in der Offenbarung 7, Vers 9 und 10, danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen, sie schrien, sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Wir sehen eine Vielzahl an Erlösten, die ihre Hoffnung in Jesus, in das Lamm gesetzt haben. Die sind vor dem Thron versammelt, die sind neu gekleidet, weiße Kleider, und mit lauter Stimme ehren sie Gott. Und ich freue mich total auf diesen Moment, wenn ich gemeinsam mit einer unzähligen Zahl an Menschen aus allen Epochen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen, aus allen Ländern in Gottes Herrlichkeit sein werde. Und so von seiner Weisheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Macht, von seiner Schönheit, von seiner Stärke, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit und noch so vielen anderen Eigenschaften, für die uns die Worte fehlen, überwältigt und erfüllt sein werde. Und dass ich nicht anders kann, als mich an ihm zu freuen und ihn zu loben. Nicht aus Zwang, verdonnert zum ewigen Singen, sondern weil uns diese Offenlegung von Gottes Größe keine andere Option offen lässt, als einfach nur fröhlich zu sein, einfach nur Gott zu loben. Gott selbst ist die Fülle des Lebens und seine Gegenwart uneingeschränkt erleben, zu erleben. Das wird an Fantastischheit nicht zu übertreffen sein. Das ist ein kleiner Fehler drin. Fantastischer geht es nicht. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du hast, wenn du an den Himmel denkst, aber ob du es glaubst oder nicht, der beste Teil am Himmel wird die ungetrübte, uneingeschränkte Gegenwart Gottes sein. Eine richtige Beziehung mit Gott zu leben, von Angesicht zu Angesicht Gott zu erleben, Gott persönlich und uneingeschränkt zu erleben, zu begegnen. Es wird alle anderen Wünsche, alle anderen Vorstellungen vom Himmel in den Hintergrund verdrängen. Gottes Herrlichkeit ist so etwas Fantastisches, dass die Gläubigen nicht anders können, als zu jubeln, fröhlich zu sein, dankbar zu sein, Gott zu Lob singen. Und vielleicht schreckt dich dieser Gedanke ab, vielleicht stellst du dir das langweilig vor, aber im Himmel wird es noch mehr geben, als nur ewig zu singen. Er hat eine fantastische Erde geschaffen und er ist dran, einen fantastischen Himmel vorzubereiten, der unser Herz erfreut. Aber trotzdem, der beste Teil am Himmel wird sein, dass wir diese uneingeschränkte, vollkommene Gegenwart von Gott erleben dürfen. Und jeder von uns wird sich daran freuen. Es wird einfach nur gut werden. Was hat denn nun Musik oder Singen mit dem Himmel zu tun? Grundsätzlich ganz viel. Und heute Morgen will ich auf zwei Aspekte eingehen. Erstens, Musik ist ein Bild von Gottes Erlösungswerk. Musik ist sowas wie ein Vergleich, ein Anschauungsbeispiel, das verdeutlicht, was da im Verborgenen eigentlich hinter der Kulisse passiert. Und den zweiten Aspekt, den wir anschauen wollen, mit Singen hat Gott uns ein Element gegeben, wo wir diese zukünftige Realität bereits jetzt, hier und jetzt ausleben können. Das heißt, Musik ist ein Bild auf der einen Seite, ein Vergleich, aber gleichzeitig auch eine Realität, die schon hier und heute von uns Gläubigen gelebt werden kann und auch gelebt werden soll. Mit Musik hat Gott ein wunderbares Bild für sein Erlösungswerk geschaffen. Gottes Erlösungswerk hat er zu Beginn der Welt begonnen, angekündigt hat das in 1. Mose 3. Er sagt, da wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, durch Adam und Eva. Dieses Erlösungswerk hat er dann mit Jesus umgesetzt, im Kreuz von Golgatha. Und in der ewigen Zukunft wird er das vollenden, wie wir das in der Offenbarung sehen. Aber jetzt sehen und erleben wir noch nicht das ganze Werk. Aber mit Musik hat Gott uns ein Element gegeben, das uns hilft zu sehen, was hier eigentlich vor sich geht. Wie funktioniert das? Musik besteht ja grundsätzlich aus drei Elementen. Einerseits haben wir die Töne, einzelne Klänge, die kommen in einer bestimmten Tonhöhe. Dann gibt es Melodien, das heißt verschiedene Töne, die kommen dann zusammen, die passen zusammen und die harmonieren auch miteinander. Die kommen nacheinander, können aber auch gleichzeitig kommen. Und dann gibt es auch noch den Rhythmus, der spielt auch eine Rolle. Für dieses Bild ist aber nicht so relevant. Die Klänge, die wir wahrnehmen, das sind ja Schallwellen. Die schwingen durch den Raum und die kommen in einer gewissen Frequenz auf unser Trommelfell. Und wenn das Trommelfell dann gereizt wird, dann interpretiert das Gehirn das als ein Klang, entweder tief oder hoch, je nachdem, wie schnell die Schallwellen daherkommen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch, wie das geht. Es ist faszinierend. Das ist ganz tief, 20 Hertz. Frequenzen gehen hoch, tut es weh. Oh, das will ich nicht. Wenn jemand denkt, vielleicht muss ich bei 10.000 stoppen, aber ich stoppe schon noch. Okay. Der Punkt ist, es schwingt und je mehr es schwingt, umso höher wird es. Und wir hören von ganz tief bis ganz niedrig. Und wenn man die tiefen Töne anschaut, dann sieht man richtig, wie der Lautsprecher so schwingt. Wenn es höher wird, dann schwingt er so schnell, das sieht man gar nicht. Aber das ist, was einen Ton ausmacht. Es ist so simpel und so raffiniert. Und ich hätte noch mehr gehabt. Aber der Punkt ist, es einfach so ein nackiger Ton klingt nicht wahnsinnig schön. Gott hat Klänge erschaffen, die sind stufenlos, von ganz, ganz tief, 20 Hertz, bis unhörbar hoch. Ultraschall zum Beispiel hören wir nicht mehr. Hunde sind da ein bisschen anders, oder Tiere. Aber es ist nicht unbedingt etwas Schönes, oder? Es ist faszinierend, aber nicht unbedingt schön. Schöner wird's, wenn wir einen zweiten Versuch machen. Der tut nicht in den Ohren weh. Und zwar, jeder von euch denkt sich einen Ton aus und bei drei bringt jeder den Ton raus, okay? Bereit? 1, 2, 3. Das machen nicht alle mit. Wenn man einen Klang einfach so rauslässt, dann gibt es ein Chaos. Ein Klangchaos. Das ist einfach nur Lärm. Diese einzelnen Töne, so zusammengemischt, ist Chaos. Und damit aus diesen Klängen was Schönes entsteht, müssen sie zusammenpassen. Da hat man das grundsätzlich so gemacht, dass man Tonleitern sich ausgedacht hat. In Tonleitern sind Töne organisiert. Und das bedeutet, man nimmt nicht einfach jede Frequenz, sondern gewisse Frequenzen, die organisiert man in der Tonleiter und dann passt das Ganze zusammen. Und wenn man diese organisierten Töne aus der Tonleiter nimmt und sie dann aneinander hängt, dann entsteht eine Melodie. Und da hätte ich gern nochmal eure Hilfe. Wenn wir eine ganz einfache Übung machen. C. Und dann das G, alles E. E, genau. Hier. E. Und ich mache das C. Alles G. Den Tönen habe ich es nicht so. Ich höre sie lieber, wie ich sie sage. C. Dann ihr. A. A. Ich. Wir sehen und wir hören, dass dieses Klangchaos, diese wahllosen Frequenzen, wo wir gehabt haben, dass da eine gewisse Ordnung reinkommt und wie aus diesem Lärm etwas Schönes wird. Da geht aber noch mehr. Jetzt haben wir quasi eine Melodie gesungen, eins nach dem anderen. Man kann das aber auch miteinander singen. Jetzt machen wir das gleiche nämlich noch einmal. Ihr seid immer noch bei C, ihr seid immer noch bei E und ich bin beim G. Okay? Bei drei singt jeder seinen Teil. 1, 2, 3. Und es harmoniert. Wir sehen, Klänge als solches sind nichts Schönes. Das macht noch keine Musik aus. Ich kann nicht einfach wahllos Töne zusammenmischen und dann kommt was Schönes dabei raus. Das klappt so nicht. Aber wenn man Klänge ordnet, dann entsteht ein einheitliches Werk. Es entsteht was Schönes. Es entsteht was Herrliches. Und das ist die Parallele zu Gottes Erlösungswerk. Wir Menschen, wir haben eine enorme Vielfalt, eine fantastische Vielfalt. Und es ist so ähnlich wie beim Klangspektrum. Da gibt es Menschen von ganz, ganz tief bis ganz hoch, also ohne Wertung. Und es ist grundsätzlich gut. Es ist eine Vielfalt, die Gott sich so ausgedacht hat. Er wollte eine vielseitige Menschheit. Gott hat uns nicht nur als eine Version erschaffen, lauter gleichartige Lemminge, sondern er hat sich enorm angestrengt, jeden Menschen einzigartig zu machen. Das sieht man ja auch äußerlich, auch an Charaktereigenschaften. Gott hat uns verschiedenartig und gut gemacht. Aber wir Menschen, wir harmonieren nicht einfach so miteinander, sondern wir Menschen, wir sind so, als ob verschiedene wahllose Töne zusammenkommen und dann gibt es sowas wie Lärm, nicht Musik. Sobald zwei Leute zusammenkommen, wird es kompliziert. Das ist meine Lebensquintessenz. Wird besonders deutlich in der Ehe. Mann und Frau sind gut geschaffen, grundsätzlich verschiedenartig. Eine perfekte Kombination. Aber in der Praxis ist es so schwierig, es ist harte Arbeit, dass das funktioniert mit den zwei. Und es ist ziemlich einfach, es sind ja nur zwei Personen. Weniger wie zwei geht nicht. Trotzdem fordert es uns sehr heraus. Diese menschliche Disharmonie, die zeigt sich in allen unseren Beziehungen und in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichem Maß. Aber das Schlimmste daran ist, dass es nicht nur auf menschliche Beziehungen beschränkt ist, sondern wir Menschen, wir harmonieren auch nicht mit Gott. Und der Grund, warum diese fantastische Vielfalt nicht so harmoniert, wie sie sollte oder wie sie könnte, ist, weil wir Menschen uns abgewandt haben vom Schöpfer. Und das Ergebnis davon ist, dass eine Disharmonie in der ganzen Schöpfung besteht. Alle Elemente in der Schöpfung, die sind verstimmt. Sowas wie schiefe Klänge. Manche Elemente sind schiefer als andere. Und besonders sichtbar wird das eben in unseren Beziehungen. Diese Disharmonie, diese schiefen Klänge, das ist, was Gott als Sünde bezeichnet. Das ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und damit aus dieser Disharmonie eine Harmonie entsteht, oder mit dem Bild der Musik, damit aus unverständlichem Lärm schöne Lieder entstehen, braucht es zwei Dinge. Erstens braucht es richtige Töne, weil nicht jede Frequenz ist brauchbar für Musik. Und es braucht einen Komponisten, der die richtigen Töne dann so anordnet, dass ein vielseitiges, wunderschönes, harmonisches Gesamtwerk entsteht. Und das ist genau, was Jesus macht. Er stimmt uns, er formt unser Wesen zu einem schönen, brauchbaren Klang. Und dann stellt er uns in sein Gesamtwerk hinein, in sein Heilswerk. Und das Ergebnis, das ist dann letztlich ein überwältigendes Lied. Ein wunderschönes, vielseitiges Kunstwerk. Eine perfekte Harmonie. Und Gottes vielseitiges Kunstwerk, seine perfekte Harmonie, beinhaltet eine riesengroße, wunderschöne Vielfalt, die in vollkommener Einheit zusammenspielt und harmoniert. Und dieses Ergebnis ist dann der Zustand, wo wir gelesen haben in der Offenbarung, wo es dann heißt, eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die verherrlichen miteinander Gott. Das sind lauter verstimmte Menschen, die von Natur aus inkompatibel miteinander sind, miteinander und mit Gott sind, die aber durch Gottes Weisheit zu einem wunderbaren, harmonischen Gesamtwerk vereint wurden. In Jesus macht Gott aus Chaos Ordnung, etwas Harmonisches aus etwas Verstimmtem. Wir dürfen ein Teil davon sein. Gott hat uns Musik unter anderem als Bild für sein Erlösungswerk durch Jesus gegeben. Alles in Gottes guter Schöpfung dreht sich ultimativ um Jesus, zeigt auf Jesus. Gott hat uns aber nicht nur ein Bild gegeben, das eine unsichtbare Realität verdeutlicht. Er hat uns einen Teil der Realität bereits jetzt gegeben. Wenn wir da nochmal reinschauen in die Offenbarung, dann sehen wir das Endresultat, die Erfüllung von diesem Plan. Wir sehen diese unzählige Schar, die mit allen erdenklichen Eigenschaften versammelt vor Gottes Thron ist. Wir sehen diese enorme Vielfalt lauter Unikate mit einzigartigen Eigenschaften, die in vollkommener Einheit zusammenspielen und harmonieren. Und jetzt kommt der unglaubliche Teil. Es ist nämlich nicht nur ein Bild, nicht nur eine Illustration von dem, was kommen wird, sondern diese zukünftige Realität, die wir in der Offenbarung sehen, von der wir hier lesen, hat Gott uns schon hier und jetzt als Vorgeschmack gegeben. Es ist zwar nur schemenhaft, man sieht nicht alles so ganz genau und ganz klar. Das, was wir haben, ist eine eingeschränkte Version, nicht das volle Paket. Wir leben ja immer noch in dieser gefallenen, disharmonischen Welt. Aber trotzdem ist es bereits hier und jetzt eine Realität. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum Gott uns so oft aufträgt, dass wir miteinander singen sollen. Weil wenn wir miteinander singen, dann leben wir diese Realität von dieser zukünftigen Herrlichkeit bereits jetzt aus. Dazu möchte ich drei Elemente anschauen, was da genau passiert in dem, was wir hier und jetzt machen. Durch unser gemeinsames Singen als Christen wird die zukünftige Realität ausgelebt, weil im Singen Gottes Volk sichtbar wird, weil wir im Singen die Hoffnung und die Freude in Jesus zum Ausdruck bringen können. Es bekommt einen besonderen Ausdruck. Und weil wir im Singen in unserer Vielfalt diese Einheit erleben, die wir in Jesus sind und in Jesus haben. Gottes neues Volk wird schon hier und jetzt sichtbar. Wie funktioniert denn das? Jeder, der mitsingt, identifiziert sich mit dem Gesungenen. In der Herrlichkeit des Himmels, da werden wir nur noch Leute haben, die zu Gottes neuem Volk gehören. Im Himmel gibt es nur noch Erlöste. Alle Menschen, die nicht zum lebendigen Gott gehören, die sind dann nicht mehr dabei in dem, was hier beschrieben wird. Aber hier und jetzt ist das noch nicht der Fall. Im gemeinsamen Singen, in diesem Feiern, bekommen wir jetzt einen Vorgeschmack auf diese Realität, die dann sein wird. Weil jeder, der mitsingt, sagt indirekt, Jesus ist meine Hoffnung. Jesus ist meine Zuversicht. Man könnte sagen, durchs Mitsingen outet sich jeder. Jeder, der mitsingt, stellt sich zu Jesus und zu seinen Kindern und somit werden Gottes Erlöste sichtbar. Und das werden wir in der Ewigkeit fortsetzen, wenn wir dann vor dem Thron Gottes mit der unzählbaren Menge der Erlösten Gott lobpreisen. Im Singen hier und jetzt wird Gottes Volk sichtbar. Darum ist es ja auch wichtig, dass wir ernst meinen, was wir singen. Als zweiten Aspekt, im Singen bekommen unsere Hoffnung und unsere Freude in Jesus einen Ausdruck. Wie funktioniert das? Wenn wir singen, dann höre ich vor mir und hinter mir und neben mir, wie meine Geschwister singen. Und dadurch bin ich erinnert, dass ich Geschwister habe, dass ich Glaubensgeschwister habe, dass ich nicht allein auf dem Weg bin. Und das ist wiederum eine riesengroße Ermutigung und spornt mich an, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und dadurch bekommen wir auch einen Vorgeschmack auf dieses Himmelsszenario in Offenbarung 7, auf diese vollkommene Freude. Nämlich, eigentlich wird es dann genau gleich sein wie hier, nur viel besser, viel größer, viel schöner, viel vollkommener, absolut ungetrübt, weil Jesus dann sein Werk mit uns zu Ende gebracht hat. Und er mitten unter uns, unter seinen Erlösten ist. Dann wird unsere Hoffnung erfüllt sein. Wir hoffen nicht mehr länger, sondern dann wird es Realität sein. Unsere Freude in Jesus wird vollkommen geworden sein. Aber zurück zum Jetzt. Dieser Vorgeschmack wird umso realer und umso deutlicher, je besser wir singen. Weil Singen und Musik spricht uns auf einer emotionalen Ebene an. Wir können diese Wahrheit, die wir wissen, bereits jetzt spüren. Singen lässt uns dieses Wissen spüren. Haben wir bei der Predigt von Kolosser 3,16 miteinander geschaut. Hoffnung und Freude an Jesus kommt in der Leidenschaft unseres Singens zum Ausdruck und gibt uns einen Vorgeschmack auf dieses ewige, finale Loblied vor Gottes Thron. Der dritte Aspekt. Im Singen erleben wir die Einheit in Jesus in unserer Vielfalt. So verschiedenartig wie wir sind, Jesus eint uns. Die Gemeinde, die besteht ja aus lauter individuellen Menschen, Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Jesus ist unser Bindeglied. Jesus hält uns als Gemeinde zusammen. Er verbindet uns. Und auch wir als CGD haben eine riesengroße Vielfalt. Da gibt es unterschiedliches Alter, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Interessen und so weiter und so fort. Wir sind ein bunter, ein vielseitiger Haufen. Und mit ganz, ganz vielen von euch würde sich mein Lebensweg niemals kreuzen, weil wir einfach keine natürlichen Berührungspunkte haben. Und jetzt ist es so, dass ich durch und wegen Jesus mit euch allen verbunden bin. Und wir alle durch und wegen Jesus miteinander verbunden sind. Und das wird sichtbar am Sonntagmorgen heute, wenn sich dann die ganze Gemeinde trifft. Wir treffen uns ja nicht nur und sind einfach beisammen, sondern wir singen miteinander. Und dieses Beisammensein und dieses Singen gibt uns einen Einblick und einen Vorgeschmack auf diese himmlische Zukunft, wo eine noch viel größere Vielfalt zusammenkommen wird. Nämlich Menschen aus verschiedenen Epochen, Zeiten, verschiedenen Völkern, verschiedenen Sprachen, Kulturen, Ländern. Alle werden zusammenkommen. Trotzdem wird jeder seine Einzigartigkeit behalten. Und es wird noch viel, viel herrlicher und viel, viel lauter und viel inbrünstiger sein, wie wir miteinander singen, wie wir miteinander Gott loben werden. Weil wir alle miteinander in Jesus vereint und vollkommen gemacht sind. Wenn wir als bunter, als vielseitiger Haufen, der wir als CGD sind, zusammenkommen und miteinander singen, dann bin ich und dann sind wir gleichzeitig daran erinnert, dass ich in Ewigkeit mit noch viel, viel mehr von meinen Geschwistern Gott loben und anbeten werde, eins sein werde mit. Dieser Effekt, der wird noch deutlicher spürbar, wenn ich mich mit Leuten treffe, die ich gar nicht kenne, Christen treffe, die ich gar nicht kenne. Zum Beispiel beim Vorarlberger Gemeindetag, wo verschiedene Gemeinden zusammenkommen. Oder ich finde, es ist immer wieder ein Highlight bei einer Konferenz zum Beispiel, da komplett bunt zusammengewürfelt. Oder wenn wir im Urlaub sind und eine fremde Gemeinde besuchen und niemanden kennen, aber wir wissen, wir sind miteinander verbunden, weil wir Jesus nachfolgen. Und wenn wir miteinander singen, dann bekommt das einen. Im gemeinsamen Singen erleben wir diese Einheit in Jesus trotz und mit dieser Vielfalt, die wir als Menschen haben. Wenn wir hier und jetzt miteinander singen, dann leben wir diese Realität der zukünftigen Herrlichkeit bereits aus. Ist nur eine kleine Version davon, sowas wie ein Demo-Paket, ein Probe-Abo. Aber dennoch machen wir genau das Gleiche in der Herrlichkeit. Da wird es viel, viel besser sein. Im Singen wird Gottes Volk sichtbar. Im gemeinsamen Singen bekommen Hoffnung und Freude in Jesus einen Ausdruck. Im Singen erleben wir die Einheit in Jesus trotz unserer Vielfalt. Und all diese Dinge, die waren am Freitagabend vorhanden. Vergangenen Freitag hatten wir den Sing dich fröhlich Abend. Nennt man das? Singen, Freude an Gott finden. Der Martin und der Josef, die haben diesen Singabend initiiert und es war ein total wertvoller Abend. Wir waren 38 Leute, hat der Josef gezählt, aus 5 verschiedenen Gemeinden. Wir haben fast 1,5 Stunden durchgehend gesungen. Dazwischen gab es auch Gebetszeiten und der Josef hat mit uns einen Blick in Jesaja 12 geworfen. Und es war so voluminös, so laut, schön laut, bewegend, inhaltsreich, ein Vorgeschmack auf den Himmel, kleiner Einblick. Und es war möglich, dass wir das gemacht haben, weil jemand das Ganze organisiert hat. Jemand hat ein Gefäß geschaffen, Josef und Martin. Dann war es möglich, weil die Leute zusammengekommen sind. Und dann hat außerdem noch jeder seine Stimme mit eingebracht. Ich hatte das Vorrecht, weil wir vorne gestanden sind. Wir haben es nicht nur gehört, wir haben es auch gesehen. Das ist auch eine totale Ermutigung. Jeder hat seine Stimme mit eingebracht. Und natürlich, vor allem haben wir den besten Grund der Welt, überhaupt zu singen. Weil wir Erlöste sind. Weil Jesus uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Jetzt und für alle Ewigkeit. Halten wir uns diese von Gott offenbarte Hoffnung in Jesus vor Augen, immer und immer wieder. Halten wir unseren Blick himmelwärts gerichtet. Wir wissen so viel und vergessen trotzdem immer wieder. Setzen wir alles daran, dass diese himmlische Hoffnung lebendig bleibt und immer größer wird in unserem Leben. Nutzen wir dieses super Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, mit dem Singen. Ganz praktisch auch noch, freu dich an deinen Geschwistern. Sie sind anders als du und ich. Und manchmal sind die anderen so anders, dass es mühsam ist. Aber mit Jesus als Katalysator quasi, können wir uns aneinander und an dieser Vielseitigkeit freuen, statt uns übereinander zu ärgern. Es ist gut, dass wir vielseitig und anders sind. Und diesen Blick auf die Zukunft halten, wo diese Verschiedenartigkeit, diese unterschiedlichen Töne in einer perfekten Harmonie zusammenspielen werden. Diese beiden Aspekte können wir kombinieren, indem wir singen. Sing doch kräftig mit, ob du es gern tust oder nicht so. Es wächst auch etwas, glaube ich. Schau ein bisschen rundum. Schau dir die Fröhlichkeit der anderen an, wenn sie singen, oder vielleicht sind sie einfach nur komische Gemaschen. Freu dich an der Vielfalt. Freu dich an den schiefen Tönen. In der Herrlichkeit wird sogar Punkt, Punkt, Punkt richtig singen. Freu dich an diesen passenden, an diesen harmonierenden Klängen, einen Wohlklang. Wenn es schön ist anzuhören, freu dich dran. Es ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Es ist ein Grund, jetzt schon Gott dafür zu danken. Träum von der Zukunft. Eines Tages wirst du mit Martin Luther vor dem Thron stehen und inbrünstig Gott loben. Der war übrigens auch ein leidenschaftlicher Sänger. Und dann gibt es da noch ganz, ganz viele andere, die du nicht kennst, die wir überhaupt nicht kennen. Und dann wird da außerdem noch Manuela sein, und der Wolfi, und die Renate und viele andere von dir. Ich frage mich, ob wir dann so ein CGD-Grüppchen machen vor dem Thron. Hier. Vielleicht denken wir an andere Dinge dann. Aber wir werden gemeinsam vor Gottes Thron stehen und wir werden singen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist, der kommt. Sing kräftig mit. Verkündige im Singen lautstark deine Hoffnung durch Jesus. Dir selbst und auch den Geschwistern rundherum. Und gönn dir dadurch selbst einen Einblick in die Zukunft. Wir wollen noch miteinander drei Lieder singen. Zwischen Himmel und Erde, 10.000 Gründe und Jesus meine Hoffnung lebt. Und die passen alle dazu. Zwischen Himmel und Erde bringt sehr gut zum Ausdruck, wir sind erlöst, aber es ist eine Zwischenzeit, in der wir sind. Da passieren Dinge, die noch nicht ganz, ganz gut sind. Aber wir haben dennoch die Hoffnung vor Augen. Beim Lied 10.000 Gründe, da geht es vor allem in der dritten Strophe drum, wenn wir dieses Leben verlassen und in der Herrlichkeit sind, dann geht unser Lobpreis, unser Singen, uns an Gott freuen weiter, bis in alle Ewigkeit. Das dritte Lied, Jesus, meine Hoffnung lebt, ist eine gute Zusammenfassung vom Evangelium. Und im Refrain ist dieses Lobpreisen, Halleluja, preist ihn, der mir Freiheit gab. Dass wir dort richtig rein, es ist ziemlich einfach. Das kann jeder. Und singen wir doch mit ganzem Herzen Gott zum Lob und zur Ehre.